Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon Susanne Lurwig, guten Abend. Die Sprachlosigkeit des Kulturbetriebs angesichts des Terrorangriffs der Hamas ist in einen wütenden Schlagabtausch in den sozialen Medien übergegangen. Freunde werden zu Feinden. Das ist eines unserer Themen. Außerdem ein Film über den vermeintlich heiligen Krieg des IS und die Angst ostasiatischer Museen vor Diebeszügen. Zunächst blicken wir aber auf eine Tagung zum Thema Verschwörungstheorien. Wie sehr beeinflussen Sprache und Medien das Denken in diesem Feld? Dieser Frage widmeten sich renommierte deutschsprachige Linguistinnen sowie Philosophen und Journalistinnen am Abend in Frankfurt am Main. In der Akademie für Sprache und Dichtung ging es auch um die generelle Nutzung des Begriffs Verschwörungstheorie. Und Ludger Fittkau hat für uns zugehört.
Es ist in der Publizistik wie in der Wissenschaft umstritten, ob es richtig ist, den Begriff Verschwörungstheorien zu benutzen. Verschwörungserzählungen könnten damit aufgewertet und in die Nähe seriöser Theoriebildung gerückt werden, lautet ein zentraler Einwand. Doch die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, die jährlich auch den Büchnerpreis verleiht, hat gute Argumente, am Begriff Verschwörungstheorien festzuhalten. Auf dem Akademiepodium in Frankfurt am Main sprach sich etwa Nicola Gess dafür aus. Sie ist Professorin für Literaturwissenschaft an der Universität Basel.
Ich bleibe eigentlich bei dem Begriff, und zwar zum einen, weil ich glaube, dass der Begriff der Verschwörungstheorie etwas fasst, was sehr wichtig ist für sehr viele Verschwörungstheorien, nämlich die Mimikrie an Wissenschaft oder an Theoriebildung. Das heißt, viele Verschwörungstheorien gleichen sich an oder passen sich eigentlich an, Mimikrie, an zum Beispiel Formen wissenschaftlichen Arbeitens, etwa Fußnoten, verweisen auf Expertinnen und Experten. Und das ist also, glaube ich, etwas, was in dem Begriff der Theorie, diese Mimikrie an Wissenschaft, ganz gut wiedergespiegelt wird. Außerdem ist der etablierteste Begriff.
Dass Menschen an Verschwörungstheorien glauben, habe auch mit der komplexen Wirklichkeit moderner Gesellschaften zu tun, vermutet Gess mit Bezug auf aktuelle soziologische Arbeiten zum Thema. Wer beispielsweise mächtige Individuen oder Kleingruppen identifiziere, die angeblich hinter der Corona-Pandemie stecken, wie der oft genannte Bill Gates oder die Führungsetagen der Pharmaindustrie, der suche damit womöglich einen Weg aus der eigenen Machtlosigkeit. Wenn vermeintliche Verschwörerinnen und Verschwörer identifiziert worden seien, könne man auch etwas gegen sie tun und selbst wieder handlungsfähig werden. Mehrere Podiumsteilnehmende betonten, Verschwörungstheorien sind oftmals mit Antisemitismus verbunden. Franzi von Kempis, Journalistin und Internetaktivistin gegen Hate Speech, brachte ein aktuelles Beispiel antisemitischer Verschwörungserzählung aus dem Kontext des Krieges im Nahen Osten.
Es gibt ein Video aus, ich glaube, den USA, das letzte Woche produziert wurde und auf TikTok und auf Instagram viral ging. Und in diesem Video erklärt ein Mann unter anderem den Zusammenhang zwischen der Geiselbefreiung, also die Geiseln, die freigelassen werden, und dass die israelische Regierung sich jetzt darauf eingelassen hat, weil zum Black Friday alle wieder einkaufen sollen. Auch in Israel. Und setzt damit eine Verknüpfung zwischen einem der schlimmsten Massaker, was Israel jemals erlebt hat, inmitten eines fürchterlichen Krieges, der zehntausende zivilistische Opfer schon gefordert hat, auf die Basis allen, also die Urverschwörungstheorie, Juden und Geld.
Im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen setzen sich Sprachwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erst vergleichsweise kurz mit Verschwörungstheorien auseinander. Dabei untersuchen sie vor allem sogenannte sprachbezogene Verschwörungstheorien. Henning Lobin, Professor für germanistische Linguistik an der Universität Mannheim.
Es gibt bestimmte Verschwörungstheorien, die spezifisch mit sprachlichen Gegenständen sich befassen. Historisches Beispiel: Rechtschreibreform. Und das ist schwer zu fassen, denn da gibt es Gründe für, die zu machen, und es gab Gründe dafür. Es gibt auch sehr gute Gründe, dass man sagen kann, das ist nicht so toll, das zu machen. Das sind also wirklich rationale Gründe. Aber es gibt sozusagen bei diesen ablehnenden Gründen dann eben auch die, die sagen, die wollen da sozusagen die deutsche Kultur zerstören, die wollen endgültig das durchsetzen, dass wir hier, was weiß ich, uns abkoppeln von der historischen Tradition der deutschen Sprache und so weiter aus politischen Gründen und weil es alles von links kommt und so weiter. Im Grunde genommen eine irgendwie da drin verborgene, sprachbezogene Verschwörungstheorie.
Nicht verborgen, sondern ganz offen, hat Ludger Fittkau über die Tagung zum Thema Verschwörungstheorien und Kommunikation berichtet. Abgesagte Ausstellungen, ausgeladene Kuratoren, verschobene Preisverleihungen. Seit den Terrorangriffen der Hamas auf Israel scheint die Kunstwelt aus den Fugen. Fast täglich wird die Freund-Feindes-Liste erweitert. Der Schlagabtausch ist rasant. An einem Tag wird ein Kurator wegen antisemitischer Aussagen ausgeladen. Am nächsten veröffentlicht dieser die private E-Mail-Adresse des Museumsdirektors. So geschehen im Folkwang-Museum Essen. Einige Tage später setzt dann die Stadt Bochum die Verleihung des Peter-Weiß-Preises an die Schriftstellerin Sharon Dodua-Otu und aus und sie verzichtet dann auf den Preis, nicht ohne sich vorher von ihren BDS-nahen Aussagen distanziert zu haben. Zwei Beispiele aus jüngster Zeit. Allen gemein, es wird wenig miteinander, mehr übereinander geredet. Wo wird das enden? In einem ständigen Beschuldigen, Entschuldigen? Und landen wir zum Schluss nicht wieder bei der Frage, muss man Werk und Autor, Autorin trennen? Das habe ich den Kulturkritiker Hanno Rauterberg zunächst gefragt. Er ist von der Wochenzeitung Die Zeit.
Also mich erschreckt das, was wir gerade erleben, auch in vielfacher Hinsicht. Es gibt eine wachsende Bereitschaft, Menschen auszugrenzen, Ausstellungen abzusagen, all das. Und trotzdem muss man, glaube ich, sehr genau unterscheiden. Die einzelnen Fälle sind unterschiedlich gelagert, die Anlässe sind unterschiedlich gelagert. Die sogenannte Schuld ist unterschiedlich zu gewichten. Aber auffällt schon, dass das natürlich nicht vom Himmel gefallen ist, sondern schon seit einigen Jahren gibt es eine wachsende Sensibilität für ethische Fragen im Kulturbereich. Woher kommt das Geld? Unter welchen Bedingungen werden eigentlich Leute beschäftigt? Wie sind die Umgangsformen untereinander? Stichwort MeToo. Und diesem langsam gelernten und auch sehr sinnvollen Fragen, die werden jetzt in einer starken Zuspitzung gestellt und ohne die Bereitschaft, auch einander erstmal anzuhören. Das ist das eigentlich, was mich am meisten verstört, dass in vielen dieser Fällen die Leute, denen abgesagt worden ist, nicht erstmal in ein Gespräch gezogen worden sind, in ein öffentliches Gespräch nicht, aber auch nicht in ein Gespräch mit den Institutionen, die ihnen wiederum abgesagt haben.
Also den Menschen, denen abgesagt worden ist, den Menschen, denen Preise verliehen werden sollten, die haben ja mit ihren Meinungen vermutlich nicht hinter dem Berg gehalten und hatten diese auch schon vor dem 7. Oktober. Aber hat sich unsere Sicht auf die Dinge so verschoben durch die Ereignisse, dass wir nun jede überprüfen müssen?
Also offensichtlich gibt es bei vielen dieser Institutionen, die sich jetzt dazu entschließen, bestimmte Künstler nicht mehr zeigen und nicht mehr ehren zu wollen, doch so etwas wie eine wachsende Beunruhigung darüber, dass sie vielleicht haftbar gemacht werden könnten für das, was die Leute, die bei ihnen ausstellen, so geäußert haben in der Vergangenheit. Und da fängt für mich schon der Irrtum an, dass man sagt, also ich als Museumsdirektor, ich als Schauspieldirektor muss immer für das einstehen, was die Leute, die bei mir etwas zeigen oder etwas äußern. Und da würde ich sagen, nein, das ist doch auch die Aufgabe von diesen Kulturinstitutionen, unliebsame, unbequeme Äußerungen und Standpunkte vorzuführen. Und die sind ja nicht aus der Welt dadurch, dass ich sie nicht mehr zeige oder nicht mehr vorkommen lasse. Natürlich gibt es da Grenzen, das ist ja völlig klar. Also wenn jemand sagt...
Ich wollte gerade sagen, unliebsam ist das eine, antisemitisch ist das andere, oder?
Antisemitisch ist das andere, aber auch bei dem Antisemitismusbegriff, wir wissen es alle, gibt es sehr viele Schattierungen. Und es ist gar nicht so einfach, immer zu erklären, was jetzt antisemitisch ist und wo legitime Israel-Kritik beginnt. Aber auch darüber müssen wir doch eigentlich in einem eher sachlichen, abwägenden Ton miteinander sprechen. Und das ist das, was mich so sehr verwundert. Also wir leben hier doch in vergleichsweise sicheren Verhältnissen. Uns drohen keine Raketen auf den Kopf zu fallen. Wir sind eigentlich aufgerufen, eben einen kühlen Kopf zu bewahren und zumindest neugierig auf andere Positionen zu sein, statt dass sich alle auf ihre Bekenntnisse zurückziehen und den Eindruck haben, nur diese eine Wahrheit ist gültig und alle anderen müssen schweigen oder müssen zum Schweigen gebracht werden. Und da würde ich sagen, nein, dafür sind wir doch da, Mensch. Also, dass in den Kulturinstitutionen die Ambivalenz gefeiert wird und auch das Unüberbrückbare seinen Raum bekommt, sonst brauchen wir die nicht.
Wie sollen wir da wieder hinkommen, wenn wir jetzt den Gesprächsfaden ja an jeder Stelle abreißen lassen und ganz schnell quasi sagen, du nicht und ich bleibe in meiner Blase und was mich nicht interessiert, das blocke ich auf sozialen Medien, will ich gar nicht mehr lesen.
Ich glaube, dass es zum einen eine große politische Initiative bräuchte. Es war grundfalsch von Claudia Roth, der Kulturstaatsministerin, gleich mit dem Gelderentzug zu drohen, als beispielsweise das Findungskommissionsmitglied der Documenta sich als jemand erwies, der eine BDS-Resolution unterschrieben hatte. Man muss im Gegenteil diese Leute auch einladen. Man muss hören, was sie zu sagen haben. Sie muss jedenfalls als Kulturstaatsministerin, bevor sie solche Äußerungen tätigt, muss sie irgendwie die Leute anhören. Und eigentlich ist sie aufgerufen, auch sehr kontroverse Positionen letztlich auf ihre Bühne zu ziehen, um zu zeigen, wir brauchen diesen Dialog. Und das andere wäre natürlich, dass wir uns wieder stärker auch in der Kultur über die ästhetischen Gegenstände verständigen, über die Stoffe, über unterschiedliche Ausprägungen, in denen Dinge geformt werden. Und nicht nur über das, was Bekenntniskultur neuerdings heißt, nicht nur über Schwarz und Weiß und die Frontlinien, sondern was zwischen diesen Fronten stehen könnte. Da geht es nicht dann um irgendwelche Brücken, die wieder gebaut werden müssen. Nein, darum vielleicht im zweiten Schritt, aber erstmal überhaupt anzuerkennen, dass es unterschiedliche Wahrheiten geben kann und auch diese Wahrheiten auszuhalten, etwas ist, was in der Kultur geübt werden kann und geübt werden muss.
Sagt Hanno Rauterberg, Kulturkritiker der Wochenzeitung Die Zeit zur aktuellen Debattenkultur. Adil El Arbi und Bilal Fallah sind ein belgisch-marokkanisches Regieduo. Kaum 30 Jahre alt, aber in Filmkreisen schon absolut bekannt. Denn die beiden Freunde aus den Brüsseler Einwanderervorstädten, die schafften es 2015 nach Hollywood. Und zwar mit Black, einer modernen Romeo- und Julia-Romanze, die in der Unterwelt von Brüssel angesiedelt ist. Und dann dort in Hollywood angekommen, da drehten sie 2020 den internationalen Hit Bad Boys for Life mit Will Smith in der Hauptrolle. In ihrem neuen Film Rebel, da tauchen keine Superstars auf, aber Rebel wird trotzdem gelobt seit der Premiere in Cannes. Gut gemachte Genreunterhaltung mit präzisen Gesellschaftskommentaren, heißt es. Rebel, der startet heute in den deutschen Kinos. Rüdiger Suchsland hat ihn gesehen. Herr Suchsland, wenn man bei einer schnellen Suche etwas über diesen Film herausfinden kann, dann stößt man immer wieder auf einen Satz. Es handele sich bei Rebel um ein Dschihad-Musical. Stimmt das? Und wenn ja, was soll das überhaupt bedeuten?
Ja, also erstens, es stimmt. Es ist aber natürlich kein Musical wie die amerikanischen Hollywood-Musicals, sondern es ist etwas ganz anderes. Es heißt erstmal grundsätzlich, dass hier ein sehr ernstes Thema, nämlich Dschihad, Terrorismus, das Anwerben von Jugendlichen in Europa für den Heiligen Krieg, dass das in eine sehr zugängliche, unterhaltsame Form gebracht wird. Und geht es natürlich vor allem um diese Form. Also erstmal haben wir hier mal einen Film, der eine multikulturelle, vielsprachige Welt zeigt, in französischer Straßensprache gedreht. Es gibt aber auch Flämisch, es gibt natürlich dann Arabisch, weil es im Nahen Osten spielt teilweise, und Englisch mischen sich. Und formal gesehen ist das phasenweise sogar dominiert von der authentischen Musik dieses Milieus, also der Jugendlichen in den Vorstädten zum Beispiel von Brüssel, also von Rapmusik, von Hip-Hop, aber auch von Arabesken, also so orientalisierenden Pop-Songs, die sehr gekonnt hier gemischt werden. Und diese Art Musik ist auch von ihren Texten nicht zu trennen. Das sind rohe, plakative, sehr ausdrucksstarke Texte, bei denen im Grunde genommen die Jugendlichen in ihrer Weise dann auch die Welt erklären, zum Beispiel ihrer Mutter. Das ist eine Erzählform. Dazu mischen sich dann diese ganzen Dinge, die wir aus sozialen Netzwerken kennen. Diese kurzen Filme, die Chatbotschaften und so weiter, das ist alles integraler Bestandteil der Erzählweise der Regisseure.
Aber was ist die Geschichte, die Sie da im Kern erzählen wollen?
Die Geschichte ist ein Brüderpaar in Brüssel, das lebt in Molenbeek. Das ist dieser berüchtigte Stadtteil, der auch mit den Bataclan-Attentaten in Verbindung gebracht wird. Die kamen fast alle daher. Und die beiden Filmemacher kommen selber daher. Sie kennen selbst jugendliche Kindheitsfreunde, die abgedriftet sind und die dann von der ISIS angeworben wurden. Und diese zwei Jugendlichen, die von einer alleinerziehenden Mutter, zwei Brüder erzogen werden, die driften ab. Der eine geht freiwillig dahin, weil er im Grunde vor der Polizei flieht, das ist der Ältere. Und der Jüngere bewundert seinen älteren Bruder. Und als der ältere Bruder weg ist, dann hebt er in der Schule ab und wird angeworben. Und es geht insbesondere auch um diese Manipulierbarkeit. Es geht darum, dass man mitbekommt, wie es gewissermaßen Menschenfänger gibt, die die Jugendlichen in den Vorstädten anwerben. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass ganz klar gemacht wird, das ist ein Geschäft, ein Geschäftsmodell. Diese Menschenfänger kriegen dafür Geld, dass sie Jugendliche rekrutieren und sie gewissermaßen Gehirn waschen, sie umdrehen und sie zu kleinen Islamisten machen.
Ist dieser Film Rebell, der ist auf der einen Seite also Unterhaltungskino, aber es gibt auch einen sozialen Kommentar wie in den anderen Filmen der Regisseure?
Ja, unbedingt. Also das ist ein Film, der uns einfach ein Milieu zeigt und zwar voller Empathie für dieses Milieu. Ich vermute, es ist auch ein Milieu, was allemal deutsche Kinogänger, aber auch belgische, französische, der Film hatte in Cannes Premiere vor so einem kulturbürgerlichen Publikum, die kennen dieses Milieu nicht. Und man hat wahnsinnige viele Klischees im Kopf. Und diese Klischees, die werden hier aufgebrochen. Er macht es den Zuschauern nicht leicht, dieser Film. Und er erzählt uns gleichzeitig etwas, was von brennender Aktualität ist, wenn wir an den Beitrag vorher denken, dass man hier eben auch mitbekommt, wie diese Unterdrückungserfahrungen, die Ideologien im Westen oft benutzt werden, dazu, um ungebildete, leicht beeinflussbare Jugendliche zu manipulieren und um akute Notlagen auszunutzen.
Also ein guter, empfehlenswerter Film, würden Sie sagen?
Unbedingt ein empfehlenswerter Film. Und das Beste an dem Film ist die Leichtigkeit, mit der es dem Zuschauer nicht so einfach macht und es ihm eigentlich auch die Selbstpositionierung schwer macht. Man sympathisiert da plötzlich mit diesen Kids, die ganz schön viel dummes Zeug machen.
Rüdiger Suchsland, unser Filmkritiker, vielen Dank über den Film Rebell, der heute in die Kinos kommt. Eine goldene Münze, wertvoller Schmuck und Schwerter. Das alles sind Schätze, die in den letzten Jahren aus Museen geklaut worden sind. Die Münze aus dem Bode-Museum, die anderen Preziosen aus dem Grünen Gewölbe in Dresden. Hinter den Delikten steckte wohl ein und derselbe Clan. Die Museen wurden ohne Vorwarnung, wie das in den meisten Diebstählen wohl üblich ist, bestohlen. Die ostasiatischen Museen bundesweit, die werden gerade gewarnt. Die Gefahr, bestohlen zu werden, die scheint so groß, dass das Bundeskriminalamt diese Warnung in dieser Woche öffentlich ausgesprochen hat. Mein Kollege Stefan Koldehoff, der weiß mehr und ihn habe ich zunächst gefragt. Die oberste deutsche Polizeibehörde, die schaltet sich ja nicht ein, wenn es nicht schwerwiegende Gründe gibt. Was genau steckt dahinter?
Es gibt tatsächlich eine Häufung von Einbrüchen in Museen mit ostasiatischen Beständen und die gibt es nicht erst seit gestern und die gibt es nicht nur in Deutschland, aber da jetzt eben auch verstärkt. Das Ganze ging wohl 2010 los mit einem Einbruch in Stockholm in den chinesischen Pavillon und dann ging es weiter in Museen in Bergen in Norwegen. In Großbritannien, in Durham und Cambridge, dann ist das Château de Fontainebleau, da gibt es auch ein chinesisches Museum, überfallen worden. Bath stand auf der Liste der Täter, Genf in der Schweiz und in diesem Jahr eben schon drei Häuser. Eins in Leeuwarden in den Niederlanden und dann das Ostasiatische Museum in Köln. 9 Objekte, Schätzwert mehr als 1 Million Euro. Und vor wenigen Tagen das Römer-Pelizeus-Museum in Hildesheim. Und da hat das BKA jetzt eben eine Systematik oder eine Häufung entdeckt.
In der Regel kann man ja sagen, wo kein Bedarf ist, da wird auch nicht geklaut am Ende des Tages. Also wer steckt da im Hintergrund? Wer hat Interesse an dieser Kunst?
Also genau der Zusammenhang wird hergestellt. Es wird zwar nicht deutlich gesagt, das und das sind unserer Meinung nach die Täter, aber wenn man sich anguckt, dass zum einen seit 1840 wohl mehr als 10 Millionen Kulturgüter aus China verschwunden sind und viele davon sich in europäischen Museen, auch in US-Museen inzwischen befinden. Wenn man auf der anderen Seite sieht, dass es natürlich seit der Jahrtausendwende in China politische Veränderungen gibt, ein bisschen weg vom Kommunismus hin zu privatem Eigentum, dass es unfassbar viele Milliardäre, unfassbar viele reiche Menschen gibt. Seit 2016 mehr Milliardäre in China als in den Vereinigten Staaten zum Beispiel. Und dass viele von denen Kunst sammeln und sich über dieses Kunstsammeln auch als national loyal definieren, dann liegt zumindest ein ganz leiser Verdacht nahe, dass es da auch einen Markt für gestohlene Güter geben könnte.
Ja, das muss man sich ja schon mal ins Gedächtnis rufen, wie riesig dieser Kunstmarkt in China tatsächlich ist. Mhm. Also heutzutage kann ja kaum noch jemand auskomme damit, ohne den Markt zu bedienen. Also da sitzt das Geld auch, oder?
Das sind Preise, die wir uns hier überhaupt nicht vorstellen können. Ein kleines Porzellantässchen, die sogenannte Hühnertasse, weil ein Huhn drauf abgebildet ist, stammt aus dem kaiserlichen Porzellan und ist für 36 Millionen Dollar versteigert worden. Tuschebilder, deren kulturellen Wert hier wahrscheinlich immer noch nur sehr wenige Leute abschätzen können, erreichen ebenfalls zweistellige Millionenpreise. Jadearbeiten, genau dasselbe. Also es gibt eine ganz eigene kulturelle Identität natürlich und die spiegelt sich dort auch am Kunstmarkt wieder. Und auch dazu vielleicht noch eine Zahl. Im Jahr 2000 machte China 1% des weltweiten Kunstauktionsmarktes aus. Im Jahr 2014 waren es schon 27%. Also fast ein Drittel aller Kunstmarktumsätze hatten Bezug zu chinesischen Sammlerinnen und Sammlern.
Wir wollen ja jetzt hier niemanden verdächtigen, dass also gezielt gestohlen wird. Aber dennoch, die Gefahr ist da, sagt das BKA. Die ostasiatischen Museen stehen im Fokus. Was rät man denn jetzt? Also so schnell kann man ja die Sicherheitsmaßnahmen auch nicht verschärfen.
Naja, oder? Zumal das ja, wie wir wissen, auch, Sie haben das grüne Gewölbe und die Goldmünze und andere spektakuläre Fälle gerade erwähnt, immer mit Geld zusammenhängt. Und Museen und die Träger, Kommunen, Länder nicht gerne bereit sind, da viel Geld reinzustecken. Aber das ist natürlich der eine große Rat des Bundeskriminalamtes. Überprüft eure Sicherheitsmaßnahmen. Achtet darauf, wenn es Diebstahlsversuche gab. Das muss nicht der einzige gewesen sein. Es kann sein, dass das nur eine Art Test war fürs Eigentliche. So möglicherweise in Köln geschehen. Überprüft eure Alarmanlagen. Achtet auch drauf, wenn plötzlich Stromausfälle oder solche Sachen sind. Auch das können Vorbereitungen sein. Also das sind so die Standards. Es gibt aber einen Punkt in diesen Empfehlungen, der gibt richtig zu denken. Und der heißt im BKA-Papier Erwägung der Verlagerung vom Ausstellungsbereich in ein sicheres Depot. Und das heißt im Klartext ja letztlich nichts anderes mehr als, wir gehen davon aus, dass im Museum manche Objekte möglicherweise nicht mehr sicher sind. Also auch da haben sich die Zeiten drastisch geändert.
Stefan Koldorf über die erhöhte Bedrohung für ostasiatische Museen. Und die Kulturmeldung mit Anja Reinert, die beginnt mit einem Nachruf.
Der griechische Schriftsteller Vassilis Vassilikos ist tot. Er starb heute im Alter von 89 Jahren, wie der Verband der griechischen Journalisten mitteilte. Vassilikos war dort Mitglied. Zu seinen bekanntesten Werken gehörte der Roman Z von 1966, der auf dem tatsächlichen Mord an einem linken Parlamentsabgeordneten 3 Jahre zuvor basiert, am Vorabend der Militärdiktatur in Griechenland. Die verbot ab 1967 Vassilikos Werke. Er lebte in der Zeit der Diktatur auch eine Zeit lang in West-Berlin. Sein Roman Z wurde einige Jahre später von Konstantin Kostas-Gavras verfilmt, unter anderem mit Yves Montand. Vassilis Vassilikos wurde später außerdem noch Botschafter Griechenlands bei der UNESCO und saß 2019 für die Linkspartei Syriza im griechischen Parlament. Er galt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Autoren Griechenlands. Das Verfahren gegen den früheren Ballettdirektor Marco Goeke ist eingestellt worden. Goeke hatte im Februar eine Tanzkritikerin im Foyer des Staatstheaters Hannover mit Exkrementen seines Dackels beschmiert. Er unterstellte ihr, Zitat, schlimme und persönliche, Zitat Ende, Kritiken seiner Choreografien. Die Attacke machte international Schlagzeilen. Goeke wurde als Ballettdirektor in Hannover entlassen. Vor Gericht wird die Sache nun also nicht verhandelt, aber ohne Strafe kommt er auch nicht davon. Marco Goeke wurde laut Staatsanwältin zur Zahlung eines mittleren 4-stelligen Betrages an einen gemeinnützigen Verein verpflichtet, der sich mit Konfliktschlichtung beschäftigt. Die Kritikerin kündigte an, auf eine Schmerzensgeldklage zu verzichten. Und jetzt eine Empfehlung, zu Hause öfter mal zu entrümpeln, denn dann kommt nämlich eventuell wertvolle Kunst zutage, so wie jetzt in einem Haus in der Nähe von Neapel. Da wurde ein Bild des Renaissance-Malers Sandro Botticelli gefunden. Eine Mariendarstellung mit Jesuskind, wie die Zeitung La Repubblica berichtet. Es soll im 15. Jahrhundert Papst Sixtus IV. Gehört haben. Der Wert des Gemäldes wird auf 100 Millionen Euro geschätzt. Aufgeräumt Amt hat übrigens die italienische Polizei, deren Abteilung zum Schutz von Kulturerbe auf die Existenz des Bildes aufmerksam wurde. Das Gemälde wird nun erstmal restauriert. Es befindet sich wegen abgeplatzter Farbe und Abschürfungen in einem eher schlechten Zustand. Danach, ein bisschen Strafe muss sein, wenn man so nachlässig mit Kunstwerken umgeht, soll es in einem Museum ausgestellt werden. Besitzer bleibt aber die Familie, bei der der Botticelli gefunden wurde.
Die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt. Vielen Dank. Und es folgen die Informationen am Abend. Ein Thema dort, ein Gerichtsurteil. Und zwar die Bundesregierung hat gegen das Klimaschutzgesetz verstoßen. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Durwig und ich sage danke fürs Zuhören.